Winterschlaf, Teil 1. Siebenschläfer Sigi. Er lebte unter dem Dachvorsprung einer alten Scheune. Dort, wo der Dachsparren auf dem Mauerwerk auflag, befand sich eine schmale Nische. Sie war gerade groß genug, so dass Sigi, das Siebenschläfermännchen, es sich darin gemütlich machen konnte. Seine Artgenossen leben zwar meist auf Bäumen, Sigi hat sich jedoch hier oben gemütlich eingerichtet. Mit Hilfe seiner Sohlenballen, die wie Saugnäpfe funktionierten, schaffte er es spielend, an der senkrechten Wand der Scheune hochzuklettern. Tagsüber verdöste er die meiste Zeit. Siebenschläfer sind nachtaktiv. Sie gehen erst in der Dunkelheit auf Nahrungssuche und können dann mit ihren großen Augen besonders gut sehen. Dabei machen sie oft einen ganz schönen Lärm und nehmen keine Rücksicht auf eventuelle Mitbewohner. Schon so manches Mal wurden Menschen aufgeschreckt und meinten, Diebe wären im Haus. Zu ihrer bevorzugten Nahrung gehören Nüsse, Eicheln und vor allen Dingen Bucheckern. Im Herbst verschmähen sie aber auch nicht Insekten und anderes Kleingetier, weil sie sich dann für ihren langen Winterschlaf ein dickes Feldpolster anfressen müssen. In einem tief in der Erde angelegten, frostsicheren Winternest will Sigi einen kleinen Nahrungsvorrat von Bucheckern und Eicheln ansammeln, den er aber erst beim Aufwachen im Frühjahr verzehrt. Siebenschläfer sind mausähnliche Nagetiere, die aus der Ferne oft mit Eichhörnchen oder Grauhörnchen verwechselt werden, obwohl sie viel kleinere Ohren und eine ganz andere Farbe haben. Von hier oben, unter dem Dachvorsprung der alten Scheune, hatte Sigi einen wundervollen Ausblick auf den großen Garten mit der Hecke, das angrenzende Feld und die dahinter liegende Streuobstwiese. Ein herrlicher Lebensraum für einen kleinen Siebenschläfer. In diesem Sommer hatte Sigi jedoch etwas Pech gehabt. Er war bei seinem Ausflug zur Brombeerhecke und der anschließenden Kletterei ein wenig unvorsichtig gewesen und hatte sich an einem seiner Fußballen verletzt. Ein kleiner Kratzer nur, vielleicht auch ein Riss, aber Sigi war doch sehr in seinen Aktivitäten eingeschränkt. Mit den etwas feuchten Fußballen hatte er beim Klettern an glatten Baumstämmen und Wänden nun seine Probleme. Jetzt verspürte Sigi diese Unruhe in sich, die jedes Jahr im September oder Oktober schlimmer wurde. Fressen, fressen, schien eine innere Stimme zu sagen, als ob er nicht jeden Tag genügend fressen würde. Aber da war noch etwas anderes zu spüren. Sigi bemerkte instinktiv, dass er fettreiche Nahrung benötigte, also neben Bucheckern und so weiter, zusätzlich Insekten und kleine Tiere. Sigi brauchte unbedingt ein Fettpolster, das ihn ungefähr 8 Monate lang in einer Höhle unter der Erde am Leben halten sollte. Und die Höhle musste auch erst einmal gegraben werden. Das verbrauchte noch mehr Kraft und somit Kalorien. Also nichts wie raus aus seinem molligen Schlafplatz und rein ins unbarmherzige Leben. Dort, neben der Scheune, hatte er in den letzten Jahren immer gebuddelt und sich einen Überwinterungsplatz geschaffen. Aber was war das? Schon beim ersten Kratzen im Erdreich durchzuckte ihn ein brennender Schmerz und Sigi musste sich den Riss an seinem Fußballen lecken, um etwas Linderung zu bekommen. Ach du meine Güte, nur das nicht, nur jetzt keine Behinderung. Ich muss meine Höhle doch mindestens 80 Zentimeter tief in der Erde einrichten, damit mich nicht der kalte Frost erreicht, dachte Sigi und machte sich erneut an die mühselige Arbeit. Aber so sehr er sich auch abmühte, nicht nur der Fußballen pochte vor Schmerz, da war auch noch etwas anderes. Das Erdreich hatte sich verändert. Es war hart wie Beton. Sigi kam keinen Zentimeter in die Tiefe, er bekam nicht die kleinste Kuhle zustande. Er versuchte es an mehreren anderen Stellen. Doch überall war es das Gleiche. Sigi kam nicht in die Erde. In diesem Jahr war der Spätsommer dermaßen trocken gewesen und es hatte überhaupt nicht geregnet, so dass sich das Erdreich wie eine Betondecke verdichtet hatte, für kleine Siebenschläfer viel zu hart. Nun war guter Rat teuer. Als er in der Nähe der Hecke sein Glück versucht hatte und ebenfalls gescheitert war, kam plötzlich wie aus dem Nichts eine kleine Haselmaus an ihm vorbeigeflitzt. »Halt, warte mal«, rief Sigi. Doch bevor er mehr sagen konnte, war sie schon weiter. Sigi wurde traurig. Keiner hatte Zeit für ihn. Als er sich schon abwenden wollte, kam die Haselmaus von der anderen Seite angeflitzt. Sigi stellte sich ihr in den Weg und rief noch lauter. »Stopp! Halt doch mal an! Ich habe eine wichtige Frage!« »Keine Zeit, keine Zeit!« fiepte die kleine Maus und schon war sie seitwärts an ihm vorbeigerast. Beim dritten Mal hatte Sigi mehr Glück. Die Haselmaus war etwas außer Atem und kam nicht so schnell vorbei. Sie hielt an und japste. »Mann, was ist denn los? Warum störst du mich bei meinen wichtigen Geschäften? Mach schnell, ich muss weiter.« »Was kann so wichtig für dich sein, dass du nicht mal das Leben eines Kameraden retten würdest?« fragte Sigi erstaunt. »Also«, entgegnete das Mäuschen etwas außer Atem, »erstens bist du nicht mein Kamerad und zweitens siehst du nicht gerade unterernährt aus, geschweige denn so, als ob du gleich das Zeitliche segnen würdest. Und ich muss für den Winterschlaf vorsorgen, also.« »Da hast du ja recht«, unterbrach Sigi, »aber ich habe ein ziemliches Problem. Es ist Herbst und ich muss mich auch auf meinen Winterschlaf vorbereiten, aber ich komme nicht in die Erde, kann mir also keine Höhle buddeln. Die brauche ich unbedingt zum Überleben.«
»Ja, und wie, meinst du, könnte ich dir dabei helfen? Ich bin nicht zum Buddeln geschaffen. Und übrigens muss ich jetzt los. Mein Nest ist auch noch nicht fertig«, antwortete die Haselmaus und wollte wieder starten.
»Halt, halt, eine letzte Frage!« Sigi wurde ungeduldig. »Wenn ich es in diesem Jahr wirklich nicht schaffen sollte, in die Erde zu kommen, kann ich dann vielleicht bei dir überwintern, sozusagen als Untermieter. Ich helfe dir auch bei deiner Arbeit.«
»Kommt mir gar nicht in die Tüte«, feixte die Haselmaus. »Du dicker Brocken in meinem supertollen filigranen Nest, dass ich nicht lache. Wir wären keine Sekunde drin und alles bräche auseinander. Such dir einen anderen Dummen.«
Und weg war sie. Etwas geknickt stand Sigi bei der Hecke. »Such dir einen anderen Dummen«, äffte er die Haselmaus nach. »Ich brauche im Moment keinen Dummen, sondern einen Gescheiten und einen Kameraden oder Kumpel dazu, der mich bei sich überwintern lässt.« Der Verzweiflung nahe drehte sich der kleine, traurige Siebenschläfer um und wollte gerade seine Nahrungssuche fortsetzen. Da bemerkte er aus dem Augenwinkel, dass sich ihm ein Blätterhaufen näherte. Verdutzt schaute er genauer hin und bemerkte, dass die Blätter sich nicht von alleine bewegten, sondern auf den Stacheln eines Igels aufgespießt waren und von diesem transportiert wurden. Auf langen Beinen trippelte der Igel mit seiner Last unter den nächstgelegenen Rhododendronstrauch und war verschwunden.
»Nichts wie hinterher«, dachte Sigi
und verschwand ebenfalls unter dem Strauch. Was er dort sah, ließ sein kleines Herzchen vor Aufregung höher schlagen. Eine kleine Erdmulde war mit den weichsten Materialien ausgepolstert, die er jemals gesehen hatte. Da lagen Moose, Farne und Blätter, schützend umrankt von kleinen Zweigen.
»Oh, ich glaube es nicht. Das ist genau das Richtige für mich«, staunte Sigi.
Er wollte einen weiteren Blick riskieren und das wundervolle Nest genauer unter die Lupe nehmen. Da wurde er von der Seite her angefaucht und schreckte ängstlich zurück. Bedrohlich näherte sich ihm ein stacheliger Ritter und spitze Stacheln wurden ihm entgegengereckt. Ein erneutes Fauchen und eine Fistelstimme ließen ihn aufhorchen.
»Was willst du hier? Verschwinde auf der Stelle! Das gehört alles zu meinem Nest!«
»Ja, ja«, stammelte Sigi etwas ängstlich. »Ich bin doch nur neugierig. Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich bin nicht nur neugierig, sondern ich bin auch auf der Suche.«
»Ja, was suchst du denn hier bei mir?«
stieß das Stacheltier nicht gerade freundlich hervor. Sigi nahm all seinen Mut zusammen und erzählte dem unfreundlichen Gastgeber unter Schniefen und Schluchzen von seinen Problemen. Beim Zuhören wurde der Igel zusehends freundlicher. Er schaute sogar, als Sigi geendet hatte, und ebenfalls etwas traurig aus der Wäsche, als ob er nun Mitleid bekommen hätte. Sigi war schon guter Hoffnung und fragte mit erwartungsvoller Stimme,
»Darf ich also bei dir bleiben und mit dir in deinem Nest den Winter verbringen? Ich schlafe auch den ganzen Winter durch und mache dir bestimmt keine Schwierigkeiten.«
»Oh, das tut mir jetzt aber leid, wenn ich dir Hoffnung gemacht haben sollte. Selbst wenn ich wollte, hätte unser Zusammenwohnen keine Zukunft.«
Der Igel zog bedauernd seine Schultern hoch, so dass seine Stacheln rasselten.
»Sieh mich an, wenn ich schlafe, bin ich eine runde Kugel und von allen Seiten mit Stacheln bestückt. Im Schlaf bewege ich mich oft und drehe mich häufig um. Dann bekommst du jedes Mal einen Piekser mit und wachst auf. Ich weiß, dass ein vielfaches Aufwachen euch Siebenschläfer nicht gut bekommt. Das überlebt ihr nicht.«
»Da hast du wohl recht«, schniefte Sigi. »Auf diesem Gebiet sind wir Siebenschläfer sehr empfindlich. Und wenn wir mit unserem Fettpolster auskommen wollen, dann dürfen wir höchstens zweimal für ganz kurze Zeit aufwachen und müssen sofort wieder einschlafen.«
Der Igel kam näher heran und schnüffelte an Sigis Nase.
»Schade«, meinte er, »vertragen hätten wir uns schon, das fühle ich jetzt, aber das geht nicht, das geht nun mal nicht. Wir sind eben zu verschieden.«
Sigi schnüffelte zurück und sagte,
»Ja, schade. Ich hatte mich schon so gefreut. Bei dir hätte ich mich wohl und sicher gefühlt.« »Na ja, da kann man nichts machen. Mach's gut.«
Mit diesen Worten zog er sich traurig zurück, verließ das einladende Nest und machte sich erneut auf Nahrungssuche. Nicht weit entfernt, am Stamm einer Buche, machte Sigi eine unerwartet freudige Entdeckung. Ein kleiner Käfer kletterte den Stamm hinauf und suchte vergeblich nach Verstecken in der Borke.
Da hättest du dir besser eine knorrige Eiche aussuchen sollen. Da hättest du eher ein Versteck gefunden, sagte Sigi mehr zu sich selbst als zu dem Käfer.
Und jetzt hast du Pech gehabt. Ich muss dich leider verspeisen, denn ich brauche proteinreiche Nahrung für meinen langen Winterschlaf.
Genau in dem Moment, als er zugreifen wollte, fiel ihm eine Walnuss vor die Füße und er hörte jemanden ganz dicht vor seiner Nase sagen,
»Hab ich!«
Dabei schien ihm ein keckerndes Stimmchen anzulachen. Im gleichen Augenblick wischte ihm ein buschiger Schwanz durchs Gesicht und das dazugehörige Tier verschwand auf der anderen Seite des Baumes.
»Hey, was soll das? Das ist mein Käfer«, schimpfte Sigi. »Ich habe ihn zuerst entdeckt. Wer bist du überhaupt?«
Hinter dem Baum hervor erschienen zwei Pinselohren und ein Eichhörnchen grinste ihn an.
»Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben«, keckerte es. »Und wer es im Leben zu etwas bringen will, der muss auf Zack sein. Pech gehabt, ich war schneller.«
Nach diesen Bemerkungen drehte es zwei schnelle Runden um die Buche und wollte schon weiter. Als es jedoch Sigis traurigen Gesichtsausdruck bemerkte, hielt es in der Bewegung inne.
»Hoppala, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Oder hast du etwa deine versteckten Nüsse vom letzten Jahr nicht alle wiedergefunden?«
»Nein, nein, wir Siebenschläfer verstecken keine Nüsse. Wir fressen uns ein Fettpolster für den Winterschlaf an und buddeln uns tief im Erdboden ein. Aber gerade das scheint ja in diesem Jahr nicht zu klappen.« Mit trauriger Miene erzählte Sigi dem Eichhörnchen von seinem Missgeschick. Das Eichhörnchen hörte aufmerksam zu und meinte dann,
»Und ich hatte schon gedacht, du wärst ein nicht fertiges Eichhörnchen, so wie du aussiehst. Aber erst jetzt merke ich, dass du ja ganz anders riechst, eben wie ein Siebenschläfer.«
»Ja, und«, wollte Sigi sich schon freuen, »können wir beide denn vielleicht Kumpels sein und den Winterschlaf gemeinsam in deinem Kobel verbringen?«
»Na, oh, leider Pech gehabt, Kumpel«, bedauerte das Eichhörnchen. »Aus zwei Gründen geht das zu meinem Bedauern nicht. Erstens wachen wir Eichhörnchen während des Winterschlafs immer mal wieder auf, und deshalb nennt man uns ja auch eher Winterruhe. Das wäre für deine Gesundheit nicht gut. Zweitens habe ich eine derart empfindliche Nase zum Wiederfinden meiner verbüddelten Nüsse, dass ich deinen Fellgeruch nicht länger als von 12 bis Mittag ertragen könnte. I'm so sorry.«
Und mit diesen für Sigi unverständlichen Worten nahm das Eichhörnchen die fallengelassene Nuss wieder auf und war in zwei weiten Sprüngen auf dem nächsten Baum verschwunden.
»Warte, vielleicht...«
Aber Sigi wurde nicht mehr gehört. Er wollte noch so etwas wie eine intensive Fellpflege vorschlagen, aber er war wieder allein. Sigis Kopf war voll von trüben Gedanken. Was sollte aus ihm werden? Würde er den kommenden Winter überstehen? Alles schien sich gegen ihn zu wenden. Er hatte gar nicht bemerkt, wie weit er schon gegangen war und auch nicht, welche Richtung er eingeschlagen hatte. Erst als er durch einen flachen Graben klettern musste und auf der anderen Seite wegen der hohen Halme, die ihm den Weg versperrten, nicht weiter konnte, kam er wieder zu sich und schaute sich um. Die hohen Halme kannte er. Es war das Feld, welches er von seinem Schlafplatz unter dem Scheunendach aus sehen konnte. Aber was sollte er hier? Das Erdreich war genauso fest und undurchdringlich wie überall.
»Ich gehe lieber zurück, lege mich irgendwo hin und warte auf den Winter. Vielleicht finde ich ja einen gnädigen Schlaf und wache nicht mehr auf,
jammerte Sigi halblaut und wollte schon kehrt machen.
Was findet das denn für miefepetrigen Töne?
Hörte er auf einmal eine seltsame Stimme. Sie kam aus demselben Graben, den er eben überwunden hatte.
Auf dem Weg, ich muss da durch.
Diese Sprache war Sigi fremd. Er verstand kein Wort. Erst als er den Kopf eines Feldhamsters aus dem Graben ragen sah, konnte er sich einen Reim auf das Ganze machen. Der Hamster war gerade dabei, mit beiden Pfoten auf seine riesigen Backentaschen zu drücken und spie im gleichen Moment einen großen Batzen Stängel, Klee, Mais und andere Pflanzenreste vor sich auf den Boden.
»Hast du nicht gehört?« wiederholte der Hamster. »Du sollst nicht so miese, petrige Töne von dir geben und aus dem Weg gehen. Ich muss da durch und meine Vorratskammer füllen. Der Winter kommt doch näher.«
Schon wieder und mit aller Macht wurde Sigi an den nahenden Winter erinnert und seine Stimmung sank auf den Nullpunkt. Ein paar dicke Tränen kullerten aus seinen großen schwarzen Knopfaugen, fielen zu Boden und blieben dort liegen, ohne im Erdreich zu versickern. Sie benetzten soeben die Oberfläche.
»Hast du das gesehen? Sieh dir den Boden an. Das ist mein Problem«, platzte es aus Sigi heraus.
Wie ein Wasserfall brach es aus ihm hervor. Unter Tränen und Rotz erzählte er dem Hamster von seinem Problem. Er konnte sich kaum beruhigen. Zitternd endete er:
»Die Natur lässt mich dieses Jahr im Stich und ich habe auch keinen Kumpel, der mir helfen kann. Ich habe alles versucht. Ich bin am Ende.«
Der kleine Hamster kroch vollends aus dem Graben heraus, setzte sich aufrecht vor Sigi hin und sagte:
»Stimmt doch gar nicht.«
»Was?« wollte Sigi heulend wissen.
»Was stimmt nicht?«
»Na ja, dass du alles versucht hast«, antwortete der Hamster.
»Du hast mich zum Beispiel noch gar nicht gefragt. Ich habe doch alles, was du brauchst.«
»Wie meinst du das?«
Mit offenem Mund stand Sigi da und starrte den Hamster fragend an.
»Ich habe mein Höhlensystem unter der Erde beidseitig angelegt. Einige Teile habe ich noch vom letzten Jahr übernehmen können. Nach einer kurzen Renovierung ist jetzt alles fertig. Ich habe eine Vorratskammer, eine Wohnkammer, eine Schlafkammer und eine unterirdische Toilette«, berichtete der Hamster.
»Toilette?«
stammelte Sigi und schaute verdutzt rein.
»Toilette, französisch für Klo, verstehst du?«
erklärte der Hamster.
»Oder meinst du etwa, ich möchte im Winter bei der Kälte meine Geschäfte auf freiem Feld erledigen?«
Warum konnten nur alle diese ausländischen Sprachen? Nur Sigi nicht, dachte der kleine Siebenschläfer.
»Übrigens, der Einfachheit halber, kannst du mich Harry nennen. Harry Hamster.«
»Nein, natürlich nicht. Und angenehm, Sigi, Sigi Siebenschläfer.«
Sigi konnte sein Glück kaum fassen. Und schon wieder sprudelte es aus ihm hervor wie ein Wasserfall.
»Wir Siebenschläfer wachen im Winter nicht auf, maximal ein bis zweimal, und zu fressen brauchen wir schon gar nichts. Du hast also deine Vorratskammer ganz für dich alleine, oder bist du etwa nicht alleine?«
»Doch, ich bin ein Hamsterjunge und meine Mama hat mich immer einen Einzelgänger genannt. Ich finde es gut so. Eine Bedingung habe ich allerdings«,
unterbrach Harry Sigis Redefluss.
»Du musst mir beim Sammeln von Vorräten helfen und dir einen Speckmantel anfressen, damit du mich wirklich nicht störst.«
»Abgemacht. Und wie abgemacht, mein Freund?« platzte es aus Sigi heraus. Er machte einen Satz nach vorne und umarmte seinen neuen Kumpel und wälzte sich mit ihm vor Freude auf dem Boden. Nach einer kurzen Besichtigung der neuen Wohnstadt machten sich die beiden ans Werk, sammelten und fraßen so viel, wie in die Kammern und in ihre Mägen hineinpasste. Mit der neuen unterirdischen Wohnung mit den drei Ein- und Ausgängen war Sigi mehr als zufrieden. Der Winter konnte kommen. Und es wurde der beste Winter für Sigi Siebenschläfer und seinen neuen Kumpel Harry Hamster. Winterschlaf Teil 2. Sigi, das kleine Siebenschläfermännchen, konnte sein Glück kaum fassen. Glück im Unglück, muss man eher sagen. Zuerst die Verletzung an seiner Pfote, und dann noch der extrem trockene Herbst. Das war Unglück genug. Aber jetzt hatte er ja einen Kumpel gefunden, der ihn bei sich aufnehmen wollte. Den Feldhamster Harry. Die beiden hatten sich schnell aneinander gewöhnt. Und man konnte sie schon nach kurzer Zeit alte Freunde nennen. Zuerst einmal hatten sie sich vorgenommen, Harrys Wintervorräte aufzustocken. Dazu sammelten sie in der näheren Umgebung alle Feldfrüchte, Gräser und Kräuter, die sie finden konnten. Dabei hatte Harry es viel einfacher als Sigi. Er war in der glücklichen Lage, seine Hamsterbacken riesig dehnen und somit mit viel Nahrung vollstopfen zu können. Sigi hingegen verfügte leider nicht über diese praktische Eigenschaft und musste jedes Teil einzeln zum Hamsterbau ihrer nun gemeinsamen Wohnung schleppen. Er lief also um ein Mehrfaches hin und her und erreichte nur einen Bruchteil von dem, was Harry schaffte. Sigi benötigte ja nicht viel. Eine Handvoll Bucheckern sollten ausreichen. Deshalb war der Platz, den er in der Vorratskammer in Anspruch nahm, nur sehr klein. Aber das machte keinem der beiden neuen Freunde etwas aus. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn sie sich bei ihrer Arbeit begegneten, hielten sie kurz an, beschnupperten sich und wünschten einander viel Erfolg. So wurde ihre Freundschaft immer wieder aufs Neue gefestigt. Es war eine herrliche, wenn auch mühselige Zeit. Die Tage wurden kürzer, die Nächte kühler und die Vorratskammer war zum Bersten gefüllt. »So, das muss reichen«, sagte Harry nach einem besonders anstrengenden Sammeltag. »Jetzt haben wir dermaßen geschuftet, dass wir ganz vergessen haben, unsere Wohnung etwas gemütlicher einzurichten und für den Winterschlaf vorzubereiten.«
»Aber es ist doch alles in Ordnung«, stellte Sigi fest. »Wir haben doch schon ein paar Mal zusammen in deinem tollen Bau genächtigt. Ich war vollends zufrieden. Was willst du denn noch ändern?«
»Haha, warte ab«, tat Harry geheimnisvoll. »Es gibt noch viel zu verbessern. Komm mit, je eher wir anfangen, desto eher können wir uns ausruhen und haben dann viel Zeit für uns.« Sigi war es zufrieden und er folgte Harry durch eine der Fallröhren nach unten in den Bau. Schwupp waren sie in der Wohnkammer angekommen, in der ein warmes Lager vorbereitet war.
»Hier ist doch alles bestens in Ordnung«,
meinte Sigi. Hier haben wir doch schon ein paar Mal übernachtet. Ich finde alles prima.
Nun ja, so weit, so gut, entgegnete Harry. Hier müssen wir auch nur noch das weiche Oberheu einmal austauschen, dann ist alles perfekt.
Aber zuerst müssen wir uns um die Toilette kümmern.
Die muss gründlich gereinigt werden. Wir wollen uns doch nicht über den Winter irgendwelche Krankheiten einfangen, oder?
Toilette ist das französische Wort für Klo, prahlte Sigi, wichtigtuerisch, und hob dabei sein Näschen stolz in die Luft.
Du lernst ja schnell, lobte Harry seinen Freund.
Nun zeig aber auch, dass du genauso gut putzen kannst. Lass uns loslegen.
Wie zwei Wirbelwinde sausten die beiden Freunde durch die Gänge, und bei jedem Arbeitsausflug nach draußen trugen sie ein paar Kotballen weit von ihrer Wohnung weg und luden sie dort ab. Nach kurzer Zeit war die Arbeit getan. So schnell war Harrys Toilette noch nie ausgeräumt und sauber. Er war glücklich und stolz auf Sigi.
»Danke, danke, Freund, vielen, vielen Dank. Das hat ja geklappt wie am Schnürchen. Wenn wir weiter so gut mit der Arbeit vorankommen, dann kann der Frost bald kommen.«
Mit diesen Worten schob er Sigi in den nächsten Gang und sagte,
»So, ab sofort machen wir Arbeitsteilung. Wir sind schließlich ein modernes Team. Du schnappst dir einen Besen und fegst alle Gänge und Eingangslöcher blitzblank aus. Es darf kein Krümelchen oder gar Brocken im Weg liegen, sonst können wir bei Gefahr nicht schnell genug flüchten oder angreifen, je nachdem, was gerade angesagt ist. Ich werde indessen die Wohnkammer mit frischem Heu neu auffüllen.« Bei dem Wort Gefahr bekam Sigi ganz große und ängstliche Augen. Es war bisher alles so harmonisch verlaufen. Sollte es auch etwas Böses in dieser Idylle geben?
»Bleib ruhig, Kumpel«, beschwichtigte Harry. »Bisher hatte ich immer noch Glück gehabt und musste nur ein paar aufdringliche Nachbarn abwimmeln. Aber wirkliche Probleme könnten uns unsere echten Feinde bereiten, der Fuchs, das Wiesel, der Rotmilan und der Turmfalke zum Beispiel. Aber lass uns im Moment gar nicht daran denken, davon erzähle ich dir ein anderes Mal.« Sie erledigten noch ein paar Restarbeiten und machten es sich anschließend im frischen Heu gemütlich. Dabei vertilgten sie ein paar der frisch gefangenen Insekten wegen dem Winterspeck und weil sie es sich verdient hatten. Nach ein paar Tagen des Erzählens, des Ausruhens und der Völlerei hatte Sigi, das Siebenschläfermännchen, eine Menge über das Leben und die Gefahren um und in dem Hamsterbau gelernt. Er fühlte sich als richtiger Fachmann, auch auf dem Gebiet der Feindesabwehr, theoretisch jedenfalls. In der Praxis müsste er sich erst noch bewähren. Aber etwas anderes brannte Sigi noch unter den Nägeln. Auch Harry bemerkte seine Unruhe und fragte, »Was bedrückt dich denn so? Fühlst du dich schon nicht mehr wohl bei mir?«
»Nein, nein, im Gegenteil«, entgegnete Sigi. »Ich fühle mich jeden Tag wohler. Das ist es nicht, aber...«
»Na, was denn?« drängte Harry. »Sag schon, lass dich nicht so nötigen.«
»Also gut«, begann Sigi. »Ich fühle mich trotz deiner werten Anwesenheit und deiner liebevollen Fürsorge manchmal etwas einsam. Ich habe zwar nicht besonders viele andere Freunde außer dir, aber die Haselmaus, der Igel und das Eichhörnchen würde ich doch gerne einmal wiedersehen. Sie haben mir zwar nicht geholfen oder nicht helfen können, aber trotzdem...«
»Oh, wenn es nur das ist«, meinte Harry, »dann laden wir die drei eben zu uns ein. Platz haben wir genug.«
Sigi jubelte. »Au ja, das wird ein tolles Jahresabschlussfest. Vorräte haben wir genug, und die anderen müssten mittlerweile auch mit dem Sammeln von Vorräten fertig sein. Und so war es denn auch. Alle drei Tiere hatten Zeit und kamen der Einladung gerne nach. Als alle anwesend waren, nahm das Erzählen und Futtern kein Ende. Frohes Gelächter hallte durch alle Gänge und reichte bis in die hinterste Kammer. Einen derart lustigen Abend hatte selbst Harry in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Alle waren glücklich und zufrieden. Der Igel, dem man an diesem Abend wegen seiner Stachel den Namen Lancelot verliehen hatte, wollte alle anderen Anwesenden umarmen. Aber zu seiner Verwunderung wehrten sich alle mit Händen und Füßen dagegen. Erst als sie ihn an seine wehrhaften Stacheln erinnert hatten, lachte Lancelot laut auf und forderte:
»Wenn ich schon einen Namen bekommen habe, und Harry und Sigi sowieso, dann müssen wir jetzt auch die Haselmaus und das Eichhörnchen taufen.«
Das war ein vortrefflicher Vorschlag, und alle Tiere strengten ihre Köpfe an und suchten passende Namen.
»Obwohl das vielleicht zu Verwechslungen führen kann,« meldete sich nach einiger Zeit Harry. »Schlage ich für die Haselmaus den Namen Hasi vor?«
»Nö«, mokierte sich die Haselmaus, »da muss ich ja an Ostern schon wieder arbeiten. Das will ich nicht. Wie wäre es denn mit Hasimausi?«
»Ja«, jubelten alle wie aus einem Mäulchen. »Hasimausi hat einen Namen.«
Und vier aufgedrehte Tiere tanzten um Hasimausi herum.
»Stopp!«
Harry war es, der die lustige Runde unterbrach und rief:
»Wenn wir schon so etwas wie Namenstag feiern, dann auch für das Eichhörnchen.«
»Natürlich, das Eichhörnchen durfte nicht länger namenlos bleiben, wenn es in dieser Runde der frisch mit Namen Versehenen nicht zu kurz kommen wollte. Es sollte jedoch nicht so einfach sein. Abkürzungen hörten sich nicht gut an oder gefielen dem Eichhörnchen nicht, etwa Eichi, Hörni und Einchen.
»Kommt nicht in Frage, so will ich nicht heißen.«
Das Eichhörnchen war eingeschnappt. Nun, das zu Recht.
»Meine Mama hatte mich früher immer Ecki genannt. Ich habe mir doch als Kind an einer besonders harten Nuss ein Stück meines rechten Nagezahns abgebrochen,« gab es kleinlaut zu. »Dann heiße ich schon lieber Ecki.«
»Ecki, Ecki«, jubelten alle im Chor,
und die Tiere tanzten und lachten, bis ihnen die Bäuche wehtaten. Sigi, Harry, Hasimausi, Lancelot und Ecki waren an diesem Abend im Spätherbst die fröhlichsten und glücklichsten Tiere auf dem Feld nahe der Scheune. Heute Abend ging keiner nach Hause. Sie blieben alle im Hamsterbau und schliefen gemeinsam in der warmen und weichen Kammer ein. Nur Lancelot musste sich etwas abseits legen, wegen der Verletzungsgefahr.
Der nächste Tag nach der Jahresabschluss- oder Namenstagfeier hielt für die fünf neuen Freunde eine Überraschung bereit. Sie waren es alle nicht gewohnt, so ausgiebig und lange zu feiern. Schon beim ersten Aufwachen und Öffnen der Augen spürten sie, dass etwas nicht wie immer war. Sobald sie ihre Näschen aus einem der Eingänge schoben, drangen die ersten Strahlen der Morgensonne derart tief über die Augen in ihre Köpfe hinein, dass es weh tat. »Au und ah«, stöhnten sie, verabschiedeten sich aber, wie es sich gehört, von ihren Gastgebern und stahlen sich etwas wehleidig davon.
»Sind sie weg?« hörte Sigi die leidende Stimme von Harry aus der Schlafkammer bis zum Eingang dringen. »Ich habe Kopfschmerzen und möchte mich noch etwas ausruhen. Es ist ja noch nicht einmal richtig hell.« »Okay«, antwortete Sigi, »wir können auch später aufräumen.« Mit diesen Worten drehte er sich um und wollte gerade die Fallröhre hinabsausen. Da verfinsterte sich plötzlich der kreisrunde Ausschnitt des Eingangs. Die Morgendämmerung war wie ausgeschaltet und ein bedrohliches Knurren und Scharren erfüllte Eingang und Fallröhre.
»Hilfe, Harry, hier ist etwas Böses!« schrie sie aus Leibeskräften.
Er wollte sich nach unten in die Röhre werfen, spürte jedoch einen stechenden Schmerz in seinem Schwanz und fühlte, dass er festgehalten wurde. Alles Zerren und Strampeln half nichts. Sigi nahm nicht einmal Rücksicht auf seinen verwundeten Fußballen und zappelte mit aller Kraft weiter, fürchtete jedoch das Schlimmste. Da! Urplötzlich spürte er einen kräftigen Ruck und bemerkte, dass er nach vorne stürzte. Er hatte seinen Schwanz frei bekommen und konnte sich in die Tiefe der Wohnung retten. In der Vorratskammer angekommen, versteckte er sich unter Teilen der Nahrung und bewegte sich nicht mehr. Sigi zitterte wie Espenlaub und sein kleines Herzchen pochte wie wild. Plötzlich hörte er vom Eingang her wildes Kreischen, Knurren, ja sogar so etwas wie Bellen. Kampfgeräusche, kein Zweifel. Böses Zischen und sich entfernendes Quäken beendete nach einiger Zeit das laute Getümmel und es wurde still, sehr still. Für Sigis Dafürhalten war es vielleicht sogar zu still. Sollte das Böse etwa...
»Nein, bloß nicht! Harry, Harry!« rief Sigi
zuerst leise, dann immer lauter werdend. Jetzt hatte er richtig gehend Angst um seinen Freund.
»Ich komme, ich helfe dir!«
schrie er in Panik und rannte, so schnell ihn seine kleinen Pfoten trugen, in Richtung des Eingangs, an dem er eben noch die Freunde verabschiedet hatte. In der steilen Fallröhre rutschte er immer wieder zurück, schaffte es schließlich doch und erreichte unter Japsen die Erdoberfläche. Was das kleine Siebenschläfermännchen dort sah, ließ einen dicken Brocken von seinem Herzchen fallen. Die Haselmaus, der Igel und das Eichhörnchen hatten sich um einen am Boden liegenden Harry geschart, streichelten über sein zerzaustes Fell und leckten einige Wunden sauber. Sie redeten alle durcheinander und bemerkten gar nicht den verwundert dreinblickenden Sigi, der sich zu ihnen gesellt hatte. Erst als Ecki, das Eichhörnchen, auf Sigi deutete und loskeckerte,
»Seht euch den Sigi einmal an, der ist doch bestimmt unter einen Trecker geraten!«
Da drehten sich alle um und lachten erneut los.
»Was ist mit dir passiert?«
wollte Harry wissen, der sich auch wieder aufgerichtet hatte. Anscheinend war er nicht allzu schwer verletzt.
»Was ist denn los?«
wollte Sigi wissen.
»Es ging alles so schnell, ich bin noch ganz verwirrt.«
Die Freunde berichteten ihm alle auf einmal von dem Angriff eines Mauswiesels, das sich durch eine Fallröhre Zugang zur Wohnung verschaffen wollte. Sigi hatte das anscheinend verhindert und sich ihm mutig gegenübergestellt, wenn die wüssten. Bei dem Angriff, so meinten die Freunde, hatte er dann anscheinend seinen Schwanz eingebüßt.
»Ups!«
entfuhr es Sigi, und er schaute überrascht an sich hinunter. Und richtig, anstatt eines buschigen Schwanzes ringelte sich nur ein dünner, langer Faden im Staub. Jetzt schauten die Freunde ängstlich drein.
Dir muss sofort geholfen werden, sonst stirbst du womöglich noch«, stellte der Igel Lancelot fest. »Nein, keine Angst, Freunde«, begann Sigi zu erklären. »Wir Siebenschläfer besitzen die Eigenschaft, nach einer Verletzung oder wie in diesem Fall nach einem Angriff unsere Schwanzhaut mit den daran sitzenden Haaren abzuwerfen und somit unser Leben zu retten. Übrig bleiben die Sehnen und Muskeln, aber wie gesagt, keine Angst, das wächst schon wieder nach.«
»Oh, Gott sei Dank, dass es so etwas gibt. Wir hätten dich sonst sehr vermisst«, meinte Hasimausi.
»Ja, in der Tat«, gab Sigi zu, »sonst wäre ich mit wehenden Fahnen untergegangen. Aber wie habt ihr es nur geschafft, einen derart übermächtigen Feind in die Flucht zu schlagen? Erzählt mal!«
Harry leckte noch einmal seine Wunden und begann dann zu erzählen.
»Ich bin trotz meiner Migräne nach deinem Hilferuf sofort durch die zweite Fallröhre nach draußen gestürzt und habe mich todesmutig auf den Angreifer geworfen. Schon nach ein paar Attacken spürte ich jedoch, dass ich den ungleichen Kampf verlieren würde. Ich grub meine Krallen in das Fell des Mauswiesels und biss ihm mehrmals in die Nase. Auch ich bekam etliche Wunden verpasst und konnte nach einiger Zeit nicht mehr.«
»Zum Glück haben wir, Hasimausi, Lancelot und ich«, fuhr Ecki fort, »den Lärm gehört, der aus eurer Richtung kam. Schon aus der Ferne sahen wir die Übermacht des Mauswiesels und stürzten uns mit aller Verzweiflung ins Getümmel. Neu gewonnene Freunde lässt man nun mal nicht im Stich. Hasimausi flitzte dem Angreifer immer dicht vor der Nase hin und her und lenkte das Mauswiesel somit von Harry ab. Lancelot setzte all seine spitzen Waffen ein und rammte sie dem Feind immer wieder in die Seite. Ich hingegen krallte mich mit Harry zusammen in das gegnerische Fell, setzte meine scharfen Nagezähne ein und biss ihm immer wieder in die Nase, bis sie blutete. Mit vereinten Kräften haben wir so dem übermächtigen Räuber den Garaus ausgemacht und ihn letztendlich vertreiben können.«
»Danke, Freunde«, sagte Sigi und verbeugte sich dabei bis tief auf die Erde. »Ohne euch hätten wir dieses Drama nicht überlebt. Zum Glück ist uns nicht allzu viel passiert. Harry werde ich schon gesund pflegen und mein Schwanz wächst, wie ihr ja jetzt wisst, auch wieder nach. Also nochmals danke. Im Frühjahr sehen wir uns hoffentlich alle gesund und munter wieder und feiern dann ein Wiedersehenfest. Macht's gut und lebt wohl!«
Schweigend drückten sich alle zum Abschied und machten sich auf den Heimweg zu ihrem wohlverdienten Winterschlaf.
»Winterschlaf ist kein Zuckerschlecken und nichts für Weicheier«, erklärte Harry seinem Freund und Mitbewohner Sigi.
»Der Herzschlag verlangsamt sich und mit ihm der komplette Stoffwechsel. Man benötigt nicht mehr so viel Nahrung und denkt auch nicht mehr über Probleme des Alltags nach.«
Sigi staunte.
»Weiß ich nicht, hab ich nicht, kann ich nicht. Ich schlafe nur tief und fest, so glaube ich, wache nach vielen Monaten wieder auf und weiß gar nicht, dass ich geschlafen habe.«
»Aber warum haben wir denn all die vielen Vorräte gesammelt?«, wollte Harry wissen.
»Ich für meinen Teil wache jedenfalls zwischendurch immer wieder auf und mache mich über die leckeren Sachen her. Das schmeckt mir in einer dunklen und stillen Winternacht besonders gut.«
Sigi gab zu.
»Ich brauche ja so gut wie nichts. Ich wache maximal, wie du mittlerweile wissen müsstest, zweimal ganz kurz auf
und nippe vielleicht einmal kurz an den Leckereien. Den Rest meiner Ration benötige ich dann gleich nach meinem Erwachen im Frühjahr. Die beiden Freunde waren sich in einer Sache einig. Sie hatten alles Machbare zu einem guten Gelingen des langen Winterschlafs beigetragen. Jetzt musste sich jeder nur noch ein passendes Plätzchen in der geräumigen Wohnung unter der Erde aussuchen, es herrichten und sich von den anderen verabschieden. Zu nah beieinander wollten sich Harry und Sigi denn doch nicht zur Ruhe legen. Dafür hatten beide zu unterschiedliche Schlafgewohnheiten. Sie nahmen sich in die Arme, drückten sich sehr herzlich und wünschten einander eine gute Nacht. Ruhe senkte sich über den Feldrain, und der Winter hielt mit all seiner Kälte und Lebensfeindlichkeit für kleine Tiere Einzug. Unter der Oberfläche spürte man von alledem nichts. Selig schlummernd lagen zwei putzige Nager zusammengerollt in ihrer unterirdischen Behausung und dämmerten der wärmeren Jahreszeit entgegen. Von Zeit zu Zeit war Harry, der kleine Feldhamster, durch ein knurrendes Geräusch in seinem Magen geweckt worden, war leise zur nahen Vorratskammer getippelt und hatte sich ein paar Nüsse und andere Samen einverleibt. Zufrieden hatte er auf dem Rückweg einen kurzen Blick auf seinen tief schlafenden Freund Sigi geworfen, es sich in der Schlafkammer wieder bequem gemacht und war nach zweimal tief durchatmen sofort wieder im seligen Reich der Träume angekommen. Er dachte auch im Traum keine Sekunde an den schrecklichen Kampf mit dem Mauswiesel im Herbst. Solche fürchterlichen Gedanken hatte sein Unterbewusstsein glücklicherweise verdrängt. Sigi, das kleine Siebenschläfermännchen, hatte sich nur einmal kurz bewegt, etwas an einer neben ihm liegenden Buchecke geknabbert und war ebenfalls sofort wieder tief eingeschlummert. Von Harrys Aktivitäten hatte er nicht das Geringste mitbekommen. Ein paar Wochen später, der Schnee lag nur noch schwer und nass und vereinzelt in kleinen Mulden und im Graben und bedeckte nicht mehr das ganze Feld. Auch die Luft war nicht mehr so klirrend kalt und an manchen Tagen zeigten sich erste wärmende Sonnenstrahlen. Harry war es, der die Veränderungen zuerst spürte. Er wurde von einer inneren Unruhe erfasst. Sein Herzschlag erhöhte sich wieder und ein starkes Hungergefühl gewann die Oberhand vor allen anderen Gefühlen. Der Frühling schien Einzug zu halten in die Welt der kleinen Tiere. Harry reckte und streckte sich. Dabei achtete er darauf, dass er nicht zu laut gähnte, um nur ja nicht Sigi zu wecken, der noch tief und fest schlummerte. Nachdem er sich den Bauch in der Vorratskammer vollgeschlagen hatte, machte er sich auf zu einem ersten Erkundungsgang zur Erdoberfläche. Oben angekommen, schob Harry sein Näschen schnuppernd in die Höhe. Er musste einen dünnen Schneefilm beiseite schubsen und wurde von den süßesten Düften begrüßt, die es nur im Frühling geben konnte. Noch etwas verwirrt von so vielen neuen, besser wieder neuen Eindrücken, blickte er in alle Himmelsrichtungen und sog die frische Luft tief in seine Lungen hinein. Er wollte schon kehrt machen und seinen Freund Sigi wecken. »Halt«, dachte er, »Siebenschläfer halten einen längeren Winterschlaf als Feldhamster. Ich lasse Sigi noch ein paar Wochen schlafen.« In den nächsten Tagen und Wochen kümmerte Harry sich alleine um die Dinge, die getan werden mussten.
Er reinigte die Kotkammer und die Gänge, entsorgte verfaulte Pflanzenreste aus der Vorratskammer und war dabei immer besonders leise, um seinen Freund nicht zu wecken. Als alle Arbeit verrichtet war und die Frühlingsluft langsam wärmer wurde, dachte Harry, jetzt wird es aber langsam Zeit. Sigi wird doch nicht etwa verschlafen haben? Er schlich leise in zu Sigis Schlafkammer und schielte um die Ecke. Nichts rührte sich. Oder doch? Hatten nicht die Schnurhaare des Siebenschläfers leicht gezittert? Und da, jetzt bewegte sich auch die kleine Nase etwas, als ob sie die frischen Düfte des Frühlings erahnte und dann erschnupperte, die Harry mit nach hier unten gebracht hatte. »Sigi«, rief Harry halblaut. »Sigi, mein Freund, wach auf, der Frühling ist da!« Und richtig, langsam, aber sicher kam auch Sigi aus dem Land der Träume zurück in die reale Welt. Die kleinen Krallen streckten sich, das Mäulchen öffnete sich zu einem ausgiebigen Gähnen. Und dann öffneten sich die großen schwarzen Augen und zeigten an, dass Sigi vollends erwacht war.
»Hallo, wo bin ich? Was ist los?«
wollte die kleine Schlafmütze wissen. Als Harry von ihrer neuen Freundschaft erzählt hatte und von dem gemeinsamen Winterschlaf im Hamsterbau, da strahlte Sigi wie ein riesiger roter Lampion.
»Oh, wie schön! Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr.«
»Jetzt habe ich aber einen Kohldampf, der sich gewaschen hat. Sind noch Vorräte da?« Und ob noch Vorräte da waren. Sie hatten im Herbst gut vorgesorgt und konnten nun vom Lohn ihrer anstrengenden Arbeit zehren. In der Vorratskammer machten sich die beiden Freunde über all die Leckereien her, bis ihre Bäuche kugelrund waren.
»Ich kann nicht mehr«, gab Sigi zu. »Den Rest lassen wir für später übrig.«
Harry war einverstanden und sie beschlossen zuerst einmal einen ausgedehnten Frühlingsspaziergang an der frischen Luft zu machen. Sie waren noch nicht weit gegangen, schon trafen sie ihre neuen Freunde vom Herbst wieder. Da waren Hasimausi, die Haselmaus, der Igel Lancelot und Ecki, das Eichhörnchen. Alle hatten ihre Winterruhe oder ihren Winterschlaf beendet und freuten sich auf dieses erste Treffen im neuen Jahr.
»Wir wollten doch ein Frühlingsfest feiern, wenn der Winter vorbei ist.«
Harry war es, der das Schulterklopfen und Küsschen geben unterbrach.
»Wir haben noch reichlich Vorräte in unserer Vorratskammer. Die müssen weg, bevor sie schlecht werden.« »Wir können uns doch heute Abend bei uns treffen und unsere Freundschaft neu begießen«, schlug Sigi vor.
Alle waren mehr als einverstanden und liefen zu ihren Wohnungen, um alles vorzubereiten und sich zurechtzumachen.
»Ich werde mich aber etwas zurückhalten mit der Lautstärke. Nicht, dass ich am nächsten Tag wieder so starke Kopfschmerzen habe und uns das Mauswiesel vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Das wäre fatal«, betonte Harry.
»Recht hast du«, pflichtete Sigi bei. »Lass uns das neue Jahr besonnen angehen, dann wird es bestimmt wunderschön.« Die beiden Freunde umarmten sich und gingen eng umschlungen einer vielsprechenden Zukunft entgegen. Das am Abend stattfindende Frühlingsfest sollte zum Höhepunkt des erst jungen Jahres werden. Noch andere Tiere aus der Umgebung fanden sich ein und trugen zu einem guten Gelingen bei. Feinde ließen sich an diesem Abend und auch in der nächsten Zeit nicht blicken. Thank you. Winterschlaf Teil 3. Bei ihren ersten Erkundungsgängen in diesem neuen Jahr freuten sich die beiden Freunde Sigi und Harry über die ersten Blumen, die ihre Blüten dem blauen Himmel entgegenstreckten. Die Zeit der Schneeglöckchen war schon vorbei. Dafür hatte Sigi zu lange geschlafen. Aber die ersten Osterglocken zeigten schon ihre grünen Blattspitzen in der braunen Erde. Manchmal begegneten sie auch Hasimausi, Lancelot oder Ecki. Dann wurde von den vergangenen Monaten berichtet und herzlich gelacht. Eines Tages fanden vier der fünf Freunde jeweils eine Walnussschale mit einem kleinen Blatt darin in ihrer Wohnung, auf dem geschrieben stand: Einladung in 2 Tagen am Abend bei mir, Ecki. Alle waren überaus erfreut darüber und fieberten dem übernächsten Abend entgegen. »Aber wie soll das denn gehen?« fragte Sigi seinen Freund Harry. »Ecki hat seinen kleinen Kobel hoch oben im Baum. Da ist niemals Platz für uns alle. Und denk mal an Lancelot«, gab Harry zu bedenken. »Der kann doch gar nicht auf einen Baum klettern.« »Da bin ich aber mal gespannt, ob Ecki daran gedacht hat.« Am besagten Abend machten sich 4 erwartungsvolle Freunde auf den Weg zu dem hohen Baum, auf dem Ecki seinen Kobel hatte. Auch Lancelot war neugierig, wie er das schaffen sollte. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, konnten sie sich davon überzeugen, dass Ecki die mangelnden Kletterkünste Lancelots berücksichtigt hatte. Unter dem Baum, geschützt durch einen dichten Busch, hatte er alles auf das Feinste hergerichtet. Lancelot fiel ein Stein vom Herzen. Für jeden der 5 kleinen Tiere war ein bequemes Lager vorhanden, neben dem die feinsten Leckereien zum Naschen bereit lagen. Das war eine Begrüßung. Nach ausgiebigem Schulterklopfen und Küsschen hier, Küsschen da, wurde zuerst einmal Sigis neuer Schwanz bestaunt. »Es gibt doch noch Wunder auf dieser Welt«, bemerkte Hasimausi. »Er ist zwar ein bisschen kürzer, aber mir gefällt er genauso gut wie der erste.« »Danke, Hasimausi, damit machst du mir eine Freude«, freute sich Sigi. »Aber leider muss ich, besonders dir, Harry, an dieser Stelle etwas eher Betrübliches mitteilen.« »Aber Sigi«, wollte Lancelot wissen, »ist etwas mit dem nachgewachsenen Schwanz nicht in Ordnung?« »Nein, nein«, beruhigte Sigi die Freunde, »damit ist alles zum Besten. Aber mich bedrückt etwas anderes, und das muss ich jetzt unbedingt loswerden.« »Ja, aber klar doch, los, erzähl schon und mach es nicht so spannend«, forderten alle zugleich Sigi zum Erzählen auf. »Also gut«, begann dieser. »Harry, mein bester Freund, es tut mir sehr leid, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammenwohnen. Ich muss ausziehen.« »Was?« Harry stand das Mäulchen weit offen. »Habe ich etwas falsch gemacht? Hast du nicht genügend zu fressen? Oder magst du mich zu guter Letzt nicht mehr?« Dicke Tränen sammelten sich in seinen Augen. »Nein, Harry, beruhige dich, du kannst überhaupt nichts dafür. Ich aber auch nicht. Es ist, wir sind einfach nicht füreinander geschaffen. Wir sind zu unterschiedlich. Überleg doch mal, ich bin nachtaktiv, muss mich also tagsüber ausruhen. Bei dir ist es zwar genauso, aber du beginnst deine Arbeit immer schon in der frühen Dämmerung. Wir kommen uns also öfters in die Quere. Wenn ich mich noch ausruhen muss, eben den ganzen Tag über, dann bist du schon wieder aktiv.
Wir bekommen keine Ruhe mehr.« Bei Harry stand das Mäulchen immer noch offen. Aber die Tränen waren zum Glück verschwunden, er hatte das Problem verstanden und die Notwendigkeit eines Umzugs für Sigi erkannt. Trotzdem klang er ziemlich erschüttert, als er fragte, »Aber wo willst du denn hin? Du hast doch noch keine eigene Höhle.« »Das stimmt zwar«, antwortete Sigi, »aber im Sommer brauche ich keine Höhle, nur im Winter, für den Winterschlaf. Ich werde wieder an meinem alten Schlafplatz wohnen, in der Nische unter dem Vorsprung des Scheunendaches. Dort habe ich mich vorher immer sehr wohl gefühlt.« Nach dieser Nachricht wollte keiner der fünf mehr Trübsal blasen. Es wurde nach Lust und Laune gefeiert und sogar das Tanzbein geschwungen. Das funktioniert sogar bei einer Versammlung von nur Jungen, wenn auch etwas wild. Nach einiger Zeit waren die Leckereien verzehrt und die fünf Freunde lagen, bestimmt auch wegen der vehementen Tanzeinlagen, mit dicken Bäuchen erschöpft auf ihren Lagern unter dem Baum.
»Das müssen wir öfters machen«, keuchte Harry. »So glücklich und zufrieden war ich schon lange nicht mehr.«
Alle stimmten zu, und mit dem Versprechen, sich bald wieder zu verabreden, gingen sie auseinander. So war es gekommen. Sigi war, wenn auch schweren Herzens, bei Harry ausgezogen und hatte sich wieder unter dem Dachvorsprung der alten Scheune bequem eingerichtet. Er hatte alles unzerstört, nur etwas verstaubt vorgefunden. Aber im Saubermachen war er ja mittlerweile geübt. Von hier oben aus hatte er wieder den gewohnten Überblick über den Hof, die Brombeerhecke, das Feld in der Ferne und die nahe Streuobstwiese. Als Sigi eines Abends die Augen öffnete und seinen Blick schweifen ließ, war der Sommer schon etwas fortgeschritten. Ein herrlicher Sonnenuntergang breitete sich in der Ferne aus. Es kam Sigi so vor, als hätte ein Maler mehrere Farbeimer über die Landschaft ausgeleert. Er konnte sich nicht satt sehen an den wunderbaren Farben. Staunend wollte er dieses Wunder noch etwas genießen, bevor er wieder auf Nahrungssuche gehen musste. Doch ein jäher Aufschrei ließ ihn aufschrecken. Der kam vom Feldrand und konnte nur etwas mit seinem Hamsterfreund Harry zu tun haben. Und richtig, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen, kam Harry auf die alte Scheune zugerannt und schrie aus Leibeskräften, »Hilfe! Aus und vorbei! Jetzt ist alles dahin! Ich bin verloren! Zu Hilfe!« Erschrocken verließ Sigi seinen Schlafplatz, kletterte an der steilen Wand nach unten und eilte seinem Freund entgegen. »Was ist?« rief er. »Hat dich der Fuchs erwischt? Erzähl schon!«
»Nein, viel schlimmer. Alles aus und vorbei. Mein Leben ist ruiniert. Komm mit, das Unglück ist zu gewaltig, das kann man nicht beschreiben.«
Mit diesen Worten drehte er sich um und war schon wieder auf dem Weg zum Feld. Sigi konnte ihm kaum folgen und kam erst kurz nach Harry japsend am Feldrand an. Was er dort sah, ließ ihn kräftig zusammenfahren. Riesige Erdbrocken lagen zu Bergen aufgetürmt auf dem Feld und waren sogar in den Graben gerollt. Harry stand ganz aufgeregt zwischen zwei Erdbrocken und keuchte.
»Siehst du jetzt, was ich meine? Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das muss man gesehen haben. So ungeheuerlich ist das.«
Als Sigi antworten wollte, wurden seine Worte von dem Lärm einer gewaltigen Maschine erstickt. Baumhohe Räder und Eisenscheiben, groß wie ganze Büsche, rollten über das Feld. Der Lärm war wesentlich lauter als das, was beim Abernten des Feldes zu hören gewesen war. Nun zermalmten die großen Räder jeden Zentimeter des Stoppelfeldes und die Eisenscheiben drangen tief ins Erdreich ein
und zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Auch Harrys Hamsterbau mit all seinen Kammern und Röhren wurde dem Erdboden gleichgemacht. Nichts blieb, wie es einmal war.
»Und ich hatte mir so viel Mühe gegeben«, heulte Harry, »alles für die Katz.«
»Du hast ja recht«, versuchte Sigi zu trösten. »Aber nun lass mal schön die Katze aus dem Spiel. Das fehlte noch, jetzt, wo du keine Bleibe mehr hast.«
»Ja«,
Harry heulte, »jetzt Rotz und Wasser.«
»Was soll ich nur machen?«
»Wir werden schon etwas für dich finden, ich und deine anderen Freunde. Wenn man Freunde hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten«, versprach Sigi. Harry stutzte und war etwas abgelenkt von seinem Unglück.
»Der Spruch ist doch nicht von dir. Den habe ich doch neulich erst gehört, als wir am Fenster der Kinder auf dem Bauernhof gelauscht hatten.«
»Richtig, mein Freund«, meinte Sigi. »Und solche Sprüche braucht man manchmal, um seine Freunde etwas aufzuheitern.« Nach dieser Klarstellung machten sie sich, nachdem sie den anderen Bescheid gegeben hatten, auf die Suche nach einer passenden Behausung für Harry. Die fünf Freunde waren eifrig bei der Sache. Schon nach kurzer Zeit hatten sie einige Objekte gefunden, die alle von Harry begutachtet wurden. Dabei waren verlassene alte Hamsterbauten, Wühlmaus, Maulwurf und Kaninchenbauten, sogar verlassene Wohnungen von Fuchs und Marder. Aber nichts Passendes war zu finden. Zu alt, zu klein, zu schmutzig, nicht ausbaufähig, keine gute Lage, zu weit weg. Zu allen Objekten hatte Harry etwas zu meckern. Als sie schon aufgeben wollten und zum Schluss gemeinsam unterwegs waren, versank Lancelot plötzlich mit einem Bein in einer kleinen Höhle, die unter angewehten Blättern versteckt lag. Die Lage war auch perfekt und gefiel Harry auf Anhieb. Sie lag unter den vorstehenden Wurzeln eines alten Apfelbaumes am Rande der Streuobstwiese.
»Das ist es«, stieß Harry begeistert hervor. »Es ist nicht allzu weit weg von euch und ich habe im Herbst reichlich zu fressen. Das heruntergefallene Obst wird von vielen Insekten aufgesucht, die sich daran laben wollen, und wir können uns dann an den Insekten oder am Obst laben. Auch Gräser und Blüten gibt es hier genug.«
Alle lachten und waren sehr zufrieden, dass das lange Suchen endlich ein Ende hatte. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit und richteten Harrys neue Wohnung provisorisch ein, damit er erst einmal eine trockene Unterkunft hatte. Selbst Sigi konnte kräftig mitbuddeln. Seine verwundete Pfote war wieder ganz die alte. Alle Tiere versprachen, am nächsten Tag wieder vorbeizuschauen und bei den restlichen Arbeiten zu helfen. Als Harry alleine war, bahnte sich ein tiefer Seufzer seinen Weg aus seiner Kehle.
»Ach, wenn man Freunde hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten«,
wiederholte er halblaut Sigis Spruch und musste schmunzeln.
»Auch nicht vor der Zukunft.«
Einige Gänge und Kammern des verlassenen und neu bezogenen Baus mussten etwas erweitert werden. Anscheinend waren der oder die Vorbesitzer kleiner als Harry gewesen. Aber das hatte der fleißige Feldhamster schnell erledigt. Nach seinen anschließenden nächtlichen Pirschgängen lief er bis in die hinterste Kammer und beschloss, dort ein ausgiebiges Nickerchen zu machen. Der nächste Tag hatte für Harry gleich zu Beginn eine Überraschung bereit. Er steckte sein Näschen aus dem Eingang, schnupperte und erkundete so die nähere Umgebung nach Gefahren. Als er nichts feststellte, kletterte er ganz hinaus und reckte und streckte sich in der frischen Luft.
»Hey, wen haben wir denn da? Was bist du denn für ein lustiger Geselle?«
hörte er plötzlich eine neugierige und zugleich vorwurfsvolle Stimme. Er drehte sich um und sah eine Maus,
die vorsichtig hinter einer Baumwurzel hervorlugte.
»Ich weiß zwar, dass der Wohnungsmarkt heutzutage heiß umkämpft ist, aber darum musst du ja nicht gleich zum Hausbesetzer werden«, meinte der kleine Nager.
»Nun mal langsam«, wehrte Harry sich. »Ich habe diese verlassene Höhle mit meinen Freunden gefunden und wieder instand gesetzt. Sie machte den Eindruck, als ob sie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr bewohnt und demnach verlassen wäre.«
»Das mag ja sein«, entgegnete die Maus. »Aber sie gehört zu einem ganzen Komplex von Immobilien, die alle mir und meiner Familie gehören. Bei so vielen Objekten kann man sich nicht um alles zugleich kümmern, und da bleibt schon mal etwas unbenutzt liegen. Ich möchte dich also dringlichst bitten, auf der Stelle den Bau...«
Weiter kam die Maus nicht, denn Harry richtete sich zu voller Größe auf und donnerte los. »Jetzt mach mal halblang. Du bist anscheinend Großgrundbesitzer und kannst bestimmt auf eine so jämmerliche Wohnung verzichten. Ich hingegen bin untergepflügt und kleingeeckt worden. Dass ich noch mit dem Leben davongekommen bin, ist ein Riesenglück. Also bestell deiner Familie einen schönen Gruß von mir und mach dich vom Acker.« Das hatte gesessen. Die Maus wurde ganz kleinlaut, drehte sich ängstlich um und tippelte von dannen. Wenn Hamster sich zu voller Größe aufrichten, dann zeigt ihre Unterseite eine Musterung und Färbung, die wie ein weit aufgerissenes Maul mit riesigen Zähnen aussieht. Bei diesem Anblick bekommen sogar viel größere Tiere als Mäuse es mit der Angst zu tun und nehmen Reißaus. Zufrieden mit sich selbst machte sich Harry an die weitere Erkundung der Umgebung. In den nächsten Tagen war die Streuobstwiese der liebste Tummelplatz für die fünf Freunde. Tagsüber war es verhältnismäßig ruhig. Da war höchstens mal der Bauer mit seinen Kindern aktiv. Sie sammelten Fallobst und schauten nach den Bäumen. Aber bereits in der frühen Dämmerung ging das muntere Treiben wieder los. Der Igel Lancelot machte sich über einen reichlich mit Regenwürmern, Spinnen und Insekten gedeckten Tisch her. Auch Mäuse und Frösche verschmähte er nicht. Sigi, der Siebenschläfer, tat sich an den Knospen, Blättern, Trieben und Früchten gütlich. Feldhamster Harry fraß zwar am liebsten Feldfrüchte, bediente sich aber auf der Wiese ebenfalls bei den Kräutern, Gräsern und Insekten. Die winzige Haselmaus, Hasimausi, vertilgte so ziemlich alles, was ihr vor die Zähne kam, und schlürfte auch gerne Vogeleier. Dabei bewegte sie sich meist auf Bäumen und vermeidete Bodenkontakt. Auch Ecki, das Eichhörnchen, war ein begnadeter Kletterer. Und so war es nicht verwunderlich, dass er sich nicht davor scheute, neben Baumfrüchten, Kernen und Samen auch einmal einen Kleinvogel zu fangen oder Vogeleier zu stibitzen. Heute war wieder so eine Fressparty angesagt. Alle Tiere waren in ihrem Element und hatten Spaß ohne Ende. Hasimausi und Ecki bewegten sich oben auf den Bäumen und suchten nach Früchten, die schon etwas angeschlagen oder besser angenagt waren. Diese ließen sich leichter vom Ast trennen, wurden mit ein paar Bissen gelöst und fielen zu Boden. Unter dem Baum warteten die übrigen Freunde und machten sich über die leicht erreichbare Nahrung her. Hasimausi und Ecki achteten darauf, dass sich in den angefressenen Früchten nach Möglichkeit noch Maden oder Insekten befanden. Das waren für die Freunde unter dem Baum zusätzliche Leckerlis. Selbst die kleine Maus, die Vorbesitzerin von Harrys neuer Behausung, wurde nicht vertrieben und durfte am fröhlichen Treiben teilhaben. Plötzlich war ein keckerndes Schimpfen und Warnen aus dem großen Birnbaum zu hören. »Freunde«, rief Ecki aus Leibeskräften, »macht, dass ihr wegkommt! Ein Fuchs ist im Anmarsch! Alarmstufe rot!« Ein Fuchs bedeutete äußerste Gefahr für die Freunde.
Jeder ließ fallen, was er gerade in den Pfoten hatte, und suchte sich so schnell er konnte ein Versteck. Ecki und Hasimausi kletterten in die Spitze des Birnbaums und beobachteten das Geschehen von da aus. Sie waren dort oben vor dem Fuchs in Sicherheit. Auch Sigi schaffte es noch auf den nächsten Baum. Harry rannte zusammen mit der Maus zu seinem Bau, der zum Glück in der Nähe war. Sie ließen sich flugs in eine Fallröhre plumpsen und verschwanden in der hintersten Kammer. Die Maus als Vorbesitzerin kannte sich dort noch bestens aus. Nur Lancelot hatte Probleme, dem Fuchs rechtzeitig zu entkommen. Für seine Figur konnte er sich zwar recht schnell bewegen, aber so sehr er sich auch abmühte, es reichte nicht bis zu einer ausreichenden Deckung. Lancelot war dem Fuchs ausgeliefert. Oder doch nicht? Kurz bevor der Fuchs ihn erreichte, zog Lancelot seine Beine, seinen Bauch und sein Gesicht in seine stachelbewehrte Haut zurück und rollte sich zu einer runden Kugel zusammen. Von allen Seiten waren nur noch seine spitzen Stacheln zu sehen. Der Fuchs stoppte vor dieser wundersamen Kugel und wunderte sich über die plötzliche Verwandlung. Was sollte er machen? Wie konnte er diese Festung knacken? Er schnüffelte an der Kugel, zuckte aber sofort zurück, als er einen Stachel mit der empfindlichen Nase berührte. Sobald der Feind näher kam, bewegte Lancelot sich unter seiner Stachelhaut und setzte somit seine wirkungsvollen Waffen ein. Auch ein Stupsen mit den Krallen der Pfoten war für den Fuchs nicht von Nutzen. Die komische Kugel rollte nur ein Stück weiter, blieb dort liegen und war genauso unangreifbar wie zuvor. Nach einiger Zeit und vielen kleinen schmerzhaften Stichen gab der entgeisterte Fuchs auf und trollte sich.
Er ist weg!«
hörten die Freunde in ihren Verstecken den keckernden Ecki von dem Birnenbaum, vergewisserten sich selbst und kamen alle vorsichtig wieder ans Tageslicht. Als sich die Freunde sicher fühlen konnten, beglückwünschten sie Lancelot zu seinem glorreichen Sieg über den übermächtigen Feind. Alle waren heilfroh über den glücklichen Ausgang dieser gefährlichen Unterbrechung ihrer Party.
»Wir müssen etwas tun«, meldete sich Sigi zu Wort. »So geht es nicht weiter. Unser Leben ist täglich in Gefahr. Wir sind klein, schwach und unseren übermächtigen Feinden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Lasst uns eine Versammlung abhalten und über unsere Probleme reden.« »Ich schlage vor, dass wir uns bei Lancelot treffen. Der ist ein mutiger Vertreter unserer kleinen Minderheit und kann uns bestimmt Mut machen.« Natürlich waren alle mit diesem Vorschlag mehr als einverstanden. Selbst die Maus, die ja eigentlich eine Fremde war, wurde zur Versammlung eingeladen. Lancelot räusperte sich und verkündete,
»Jawohl!« Ihr seid alle herzlich eingeladen, morgen Abend diese wichtige Versammlung in meinem Domizil abzuhalten. Jeder von euch soll sich vorher schon einmal Gedanken machen, was er vorbringen möchte. Ich, für meinen Teil, lade euch noch einmal herzlich dazu ein und werde für die nötige Verpflegung sorgen.
Alle Freunde, jetzt 6 an der Zahl, schüttelten sich die Pfoten und schworen sich gegenseitig, am morgigen Abend das Problem der Gefahren für kleine Tiere ausgiebig zu besprechen. Am nächsten Abend sah man ein paar verschlafene Tiere, die sich mit rauchenden Köpfen auf den Weg zum Igel Lancelot machten. Alle hatten in ihrer Ruhephase versucht, so viele Gefahrenpunkte zusammenzutragen, wie ihnen einfielen. Noch müde, aber trotzdem hoch motiviert, erreichten sie Lancelots Wohnstätte und hießen sich gegenseitig herzlich willkommen. Lancelot als Gastgeber bewirtete alle sehr zuvorkommend und die Versammlung sollte beginnen. Aber Sigi schaute in die Runde. »Wo ist denn Harry? Hat den schon jemand gesehen?«
Alle verneinten und wurden wegen Harrys Abwesenheit doch etwas unruhig. Es war hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Harry war sonst immer pünktlich. Im gleichen Moment stürmte ein überaus verwirrter Harry an den Versammlungsort und versuchte, den anderen zu erklären, was passiert war.
Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist, stieß er stockend hervor. Gut, dass wir diese Versammlung einberufen haben. Ich habe gerade die allergrößte Gefahr mit Ach und Krach überlebt.
Die übrigen Freunde schauten sich verdattert an. Was war denn? Beruhige dich erst einmal und berichte dann in Ruhe von deinem Erlebnis. Harry nahm einen Schluck Wasser, setzte sich aufrecht hin und fing an.
Also, ich war gerade einen Meter von meiner neuen Wohnung entfernt und auf dem Weg zu euch, als sich plötzlich der Himmel über mir verfinsterte. Ein gefährlicher Rotmilan stieß aus dem Nichts herab und wollte mich fangen. Im letzten Moment, ich spürte schon seine spitzen Krallen in meinem Nackenfell, konnte ich mich umdrehen und in die Fallröhre werfen. Darin war es stockfinster, denn der Feind saß mit ausgebreiteten Schwingen direkt über dem Eingang und stieß mit seinem furchterregenden Schnabel immer wieder hinein. Dabei ertönte das schrecklichste Krächzen, das ich je in meinem Leben gehört habe. Ich kann nicht mehr.
Harry fing erneut an zu zittern und ließ sich zu Boden fallen.
Nun beruhige dich erst einmal, meinte sein Freund Siggi, und lass dich von uns wieder aufpäppeln.
Alle Freunde kamen der unausgesprochenen Aufforderung nach und kümmerten sich fürsorglich um Harry.
»So, jetzt müssen wir aber anfangen«, erinnerte Lancelot, »sonst sitzen wir morgen früh noch hier und haben nichts erreicht.«
Recht hatte er, und Ecki ergriff als erster das Wort.
»Meine lieben Freunde und Leidensgenossen, Gefahr ist das Thema unserer heutigen Versammlung. Wie wir eben gerade erfahren durften, hat jeder von euch bestimmt schon einmal eine oder mehrere Gefahren überstanden, sonst wäret ihr nicht hier. Die größten Probleme habe ich persönlich mit Greifvögeln wie dem Rotmilan und besonders mit den vielen Katzen hier auf dem Bauernhof. Die Katzenpopulation in dieser Gegend nimmt langsam Überhand. Das sind in erster Linie auch meine Probleme, meldete sich Hasimausi. Dazu kommt noch die Wohnungsnot. Die Menschen mögen anscheinend keine Bäume und Sträucher mehr in ihren Gärten, nur noch Blumen und Rasen. Das ist für uns Baumbewohner äußerst ungünstig.
Genau, räusperte sich Siggi.
Das kann ich nur bestätigen, aber zum Glück kann ich auch an glatten Wänden hochkrabbeln und meine Wohnung dort oben unter den Dächern suchen.
»Ich habe es auch nicht gerade einfach«, meinte Lancelot. »Die aufgeräumten Gärten der Menschen bieten für uns Igel kaum noch Verstecke. Dabei sind wir doch gerade für den Menschen so nützlich. Wir fressen die Schnecken auf, die sich über ihre Blumen hermachen. Weiter habe ich, wie ihr wisst, große Probleme mit Füchsen und Hunden.«
»Das ist ja alles sehr schlimm.« Harry hatte sich etwas beruhigt und konnte wieder normal sprechen. »Ich habe euch von dem Angriff des Rotmilans berichtet. Das passiert mir immer öfters. Ich laufe schon wie ein Hans Guck in die Luft durch die Gegend, nur um vor etwaigen unliebsamen Überraschungen aus der Luft sicher zu sein. Der Bauer sollte nach der Ernte das Stoppelfeld nicht sofort untergraben. Ich habe dann keine Deckung mehr und bin für den Rotmilan im wahrsten Sinne des Wortes an gefundenes Fressen.«
Harry schüttelte sich. So aufgeregt war er.
»Harry, wie kannst du nur so etwas sagen?« empörte sich Siggi.
»Ja, ist doch wahr«, fuhr Harry fort. »Außerdem gibt es kaum noch Hecken an den Feldrändern oder ungenutzte Ackerrandstreifen, in denen man sich verstecken kann. Der Bauer soll Blütenpflanzen wie etwa Luzerne anpflanzen, und sonst wandere ich aus.«
»Ich
meldete sich die Maus mit fiepender Stimme zu Wort. »Ich bin zwar nur als Gast hier, möchte aber trotzdem sagen, dass ich mich den Ausführungen meiner Vorredner voll und ganz anschließe. Eines ist aber noch nicht angesprochen worden. Heutzutage spritzen die Bauern viel zu viel Gift auf die Felder. Von meiner Großfamilie sind schon einige Mitglieder deswegen zugrunde gegangen. Traurig, traurig.« Es wurde still in der Runde. So viele schlimme Dinge waren erzählt worden, und jeder hing seinen eigenen trüben Gedanken nach. »Freunde«, Lancelot war es, der die betretene Stimmung und das Schweigen der kleinen Versammlung unterbrach. »Ihr habt gehört, dass viele von uns den gleichen schlimmen Gefahren ausgesetzt sind. Gefahren, die für den Untergang unserer Art von großer Bedeutung werden könnten. Wir, jeder einzelne von uns, sind zu schwach, um uns selbst helfen und schützen zu können. Einige von uns stehen bei den Menschen bereits auf einer roten Liste, was bedeutet, dass es von ihnen nur noch wenige Exemplare in diesem Land gibt. Was können wir denn tun? Wer kann uns Schwachen denn helfen?« riefen alle durcheinander. »Viel können wir selbst nicht tun«, erklärte Lancelot mit bedauernder Miene. »Eigentlich bleibt uns nur noch zu hoffen, dass die Stärkeren sich für unsere Belange einsetzen. Dann könnten wir vielleicht ein wenig Erfolg haben.« »Aber wer sind denn die Stärkeren? Auf wen sollen wir hoffen?« Sigi ergriff das Wort. »Die Stärkeren, das sind die Menschen. Die müssen zur Einsicht und zur Vernunft kommen. Nur in ihren Händen liegt unser Überleben. Ich möchte ihnen am liebsten zurufen, lasst die Stoppelfelder einige Zeit brach liegen. Sie bieten uns Nahrung und Deckung. Kümmert euch um die noch vorhandenen Streuobstwiesen und pflegt sie. Pflanzt neue Hecken und Büsche an und lasst das abgeschnittene Totholz liegen. Wir brauchen es als Unterschlupf. So, jetzt bin ich fertig, obwohl es noch so viel zu sagen gäbe.« Mit großen Augen schauten alle Tiere Sigi an, und nach einem Moment der absoluten Stille brach tosender Beifall los. Angespornt durch die Freunde redete Sigi schließlich weiter. »Lass es uns so machen, wie Lancelot und Harry vorgeschlagen haben. Lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben und glauben, dass die Menschen, die sehr viel für uns tun können, zur Vernunft kommen. Wir werden nicht aufgeben. Bei jeder Gelegenheit werden wir ihnen vor Augen führen, wie es um unser Weiterleben bestellt ist. Die Menschen brauchen uns genauso wie wir sie.« Die kleine Versammlung war begeistert und feierte nach dieser langen Rede von Sigi noch ein wenig weiter. Dieses Mal aber nicht so ausgelassen wie sonst immer. Ihre Zukunft sah doch etwas düster aus, und aus eigener Kraft konnten sie nicht viel bewirken.